Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Mein Spruch von der letzten Sendung, wo ich alles abkürzte, dieses HWLZZ für herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kam nicht besonders gut an und deshalb, ja, eigentlich habe ich es ja eben gesagt, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, ja. Ne, umgekehrt, liebe
Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Von mir auch ein herzliches Willkommen, aber ich glaube die Begründung nicht von Wolfgang Back, denn er hat sich eben kurz bevor wir hier angefangen haben, da die Abkürzung auf den Zettel geschrieben, HWLZZ, weil er es nicht auswendig lernen konnte.
Und ich lerne es auch nicht auswendig, weil,
ja, deswegen also,
weil es
auch
ja nicht ankam.
Ja, du machst es nicht mehr, weil es nicht im Kopf drin hast.
Ja, so, gut, sag mal ehrlich. Fangen wir jetzt wieder genauso an wie letztens mit einer Inhaltsangabe. Wir reden nachher mit einem Professor Hartmut Schmeck von der Uni Karlsruhe und zwar über selbstadaptive Systeme und ich glaube, das ist ganz interessant geworden. Das sind schöne wissenschaftliche Ausflüge, die man da so machen kann.
TomTom will uns einen neuen Nutzen verkaufen mit seinen Navigationssystemen.
Sie wollten doch nicht. Sie sind ja zurückgedreht. Haben gesagt, sie würden nicht.
Sie wollen nicht mit uns sprechen, ja, weil sie erst gesagt haben, das ist nur in Holland eingeführt. Und wenn das in Deutschland dann kommt dieses Jahr, da wüsste man nicht, wie das aussieht. Auf meine Argumentation, dass GSM in Holland und Deutschland gleich ist, ist keiner eingegangen. Naja, gut, aber wir reden mal darüber.
Vielleicht haben sie auch Angst davor,
was
das
man
in Deutschland einzuführen.
Vielleicht vor uns?
Ja, nee, vor uns, also, ja.
Nee,
ja,
bestimmt ja nicht. Wir reden mal darüber, was eigentlich dahinter steckt und was davon zu halten ist.
Ja, und dann soll ja das GSM, also dieses Handyprotokoll, was in der Luft so vor sich hinfliegt, geknackt worden sein. Und nicht vom Geheimdienst, sondern von irgendwelchen Leuten. Die können jetzt da mithören. So wie das früher beim Autotelefon war. Also das ist ja dann doch wieder die Gerechtigkeit, die da stattfindet. Dass alles, was digital ist, auch geknackt werden kann.
Ist ja schlimm für Rote und Schwarze. Jetzt können die ihre Inside-Catcher ja gar nicht mehr verkaufen.
Ja. So.
Ja, mobile Geräte bedeutet in der Regel für uns auch immer, dass wir Akkus dabei haben müssen. Also aufladbare Batterien. Nun ist vor einiger Zeit schon durch die Presse gegangen, schon Ende November, dass Toshiba Lithium-Ionen-Akkus entwickelt hat, die sich innerhalb von 5 Minuten auf etwa 90% ihrer Kapazität aufladen lassen. So, und man will das ja gar nicht erstmal für portable Geräte, Computer bringen, sondern für Maschinen und Fahrzeuge. Wenn wir uns überlegen, was das heißt, wenn ich an die Tankstelle fahre und murks mir da so 80 Liter in den Tank hinein, das dauert ja schon ein paar Minuten. Da stehe ich dann daneben und denke, warum dauert das so lang? Länger dauert künftig das Aufladen einer Batterie auch nicht. Das scheint so der erste Schritt zu sein zu Automobilen, die eventuell doch mit Elektrizität fahren könnten.
Also zumindest könnte man ja einen Kaffee trinken, dann wäre die Batterie wieder voll.
Ja, ob du so schnell einen Kaffee kriegst, das ist ja noch die Frage. Also im März 2008 will Toshiba mit diesem neuartigen Lithium-Ionen-Akku auf den Markt kommen.
Und was ist denn da jetzt so neuartig dran? Wie hat man das denn geschafft?
Ich weiß es nicht. Also die nennen sich SCIB-Akkus und dabei soll die Energiedichte...
Siehst du, die kürzen auch ab, so wie HWLZZ.
Ja, aber die wissen das auswendig im Gegensatz zu dir. Da soll die Energiedichte deutlich höher sein und die sollen so ungefähr wie herkömmliche Kondensatoren funktionieren und etwa erst nach 3000 Ladezyklen sollen sie bis zu 10% ihrer Leistung verlieren können. So, und Temperaturen unter 30 Grad Celsius können sie ohne Schaden überstehen. Und also, die haben jetzt mal so Beispielzellen da vorgestellt. Also eine SCIB-Zelle mit 150 Gramm erreicht eine Spannung von 2,4 Volt bei 4,2 Amperestunden. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Ja, und Toshiba verbaut davon zurzeit 10 Stück in einem Modul mit etwa 2 Kilogramm Gewicht.
So, und welche Amperestunden?
Die ja, das Kilo? Kannst du jetzt ausrechnen. Ja, ja. Entweder du hast 10-mal Spannung oder 10-mal Strom oder 5-mal Spannung, 5-mal Strom oder wie auch immer.
Machen wir mal 5-mal Spannung, 5-mal Strom.
Ja, ja, das wären dann 12 Volt und 21 Amperestunden.
Hui, 2 Kilo.
Ist doch.
Das ist schon ein gutes Verhältnis.
Ja, denke ich auch.
Ich war immer so begeistert. Ich bin öfters in der Schweiz in Ascona und da gibt es keinen Parkplatz in Ascona unten im Ort. Aber es gibt einen kleinen Parkplatz und da müssen immer 2 Plätze frei bleiben für Elektroautos. Und da kann man hinfahren und kann sogar eine Klappe öffnen und da ist eine Steckdose drin und kann sich das aufladen, kostenlos. Kostet keine Parkgebühr. Und es ist kostenlos, das zu laden. Das wär's doch.
Ja, und du hast da auch so ein Moped, ja? Toshiba hat nämlich angekündigt, dass sie so als erstes diese Mopeds und auch Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor damit diesen Akkus ausrüsten wollen. Also das wäre eine Möglichkeit für dich ganz modern zu zeigen und dann nicht mehr mit so einem Stinker-Töpf-Töpf durch die Gegend zu fahren, fällst du sowieso immerhin damit, sondern mit dem Elektroteil.
Kriegst du per se schon mal die grüne Plakette.
Ja, das wäre doch was. Ja. Ja. Lass den Porsche in der Garage, fährst du jetzt elektrisch durch Köln.
Ist ein Ding. Also ich finde es toll, dass man jetzt auf diese neue Technologie jetzt mal setzt. Ich habe mich sowieso gewundert, warum ist bei dem guten Wirkungsgrad, den ein Elektromotor hat, erst so fürchterlich teure Autos nur zu kaufen und die sind dann so schlecht nachher. Warum geht man nicht auf diese Technologie?
Ja, und so ein bisschen Augenwischerei ist natürlich dabei. Ich meine, der Wirkungsgrad ist besser, Getriebe brauchst du nicht, das Auto wird insgesamt leichter, du hast an jedem Rad hast du einen Motor, das ist alles okay und die Steuerung kriegen wir heute ja auch hin. Mhm. Nur gemacht werden muss der Strom ja sowieso, wenn dann auch von großen Firmen, Werken und so weiter, aber hergestellt werden muss er auf jeden Fall. Und wo nun die fossile Energie verbrannt wird oder das Atomkraftwerk seinen Kram hinliefert, das ist letztendlich wurscht.
Naja, da machen wir noch eine Folie oben drauf aufs Dach, die wir mit Solarpanels machen und so. Irgendwie kriegen wir das doch irgendwann mal hin.
Ja, ein Tretauto mit Solarpanelantrieb, das wäre noch was.
Ich bin in Dagstuhl, im Schloss Dagstuhl, und das ist eine Begegnungsstätte für Wissenschaftler, eine ganz hochqualitative Begegnungsstätte. Und ich bin zusammen mit Professor Hartmut Schmeck, er ist von der Universität Karlsruhe, und es gibt hier gerade ein interessantes Thema, was behandelt wird. Was haben Sie die ganze Zeit hier besprochen?
Wir haben uns damit beschäftigt, wie man anpassungsfähige Systeme in der Informationsverarbeitung gestalten kann. Wir reden heute immer mehr davon, dass wir es zu tun haben mit sogenannten adaptiven, manchmal auch selbst adaptiven Systemen oder wir sagen auch selbst organisierende Systeme. Solche Systeme sind immer stärker in der Informationsverarbeitung präsent und es ist so, dass einfach die Systeme immer komplexer werden. Sie wissen das selbst, wenn Sie allein auf Ihrem PC schauen. Sie bekommen immer größere Mengen an Software, die miteinander interagiert in gewisser Art und Weise. Aber wir haben nicht nur auf unserem PC mit Informationsverarbeitung zu tun, sondern wir tragen unser Handy, unser Mobiltelefon mit uns herum. Wir gehen damit ins Fahrzeug, wo einige Funktionen des Mobiltelefons verbunden werden mit Funktionen des Fahrzeugs. Und so gibt es immer mehr Beispiele von technischen Geräten, die durch intelligente, eingebettete Systeme in die Lage versetzt werden, miteinander zu interagieren, Informationen auszutauschen und sich auch anzupassen an die Anforderungen ihrer Einsatzumgebung.
Was mich bei Ihnen überzeugt hat, das war ganz einfach zu erzählen, dass der Verkehr zum Beispiel ein solches System benötigt. Wenn ich eine Ampelschaltung mache und lasse die nachts um 3 Uhr genauso laufen wie um 17 Uhr, dann ist sie nicht richtig adaptiert. Kann man mit diesen adaptiven Systemen bessere Ampelschaltungen oder Verkehrsleitungen machen?
Ich denke schon. Also das ist jedenfalls Inhalt eines Projekts, das wir an meinem Lehrstuhl bearbeiten, innerhalb des Forschungsprogramms Organic Computing, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Und die Idee ist, dass man halt wegkommt von Ampelschaltungen, die durchgehend die gleiche Steuerung haben. Wobei ich sagen muss, in der Regel haben wir heute in unseren Städten nicht solche festen Ampelschaltungen, sondern die ändern sich abhängig vom morgendlichen oder mittäglichen oder abendlichen Verkehr. Die passen sich schon insofern an, aber das ist zeitgesteuert. Und was wir lieber hätten, wäre ein System, das den Verkehr beobachtet, feststellt, wo gerade die stärksten Anforderungen sind, der stärkste Verkehr gerade kommt und dann die Ampelschaltung so anpasst, dass genau dieser Verkehrsstrom mit den höchsten Anforderungen auch Priorität bekommt und die längsten Grünphasen bekommt. Im Idealfall wäre es so, dass in einem Straßennetz der Verkehrsfluss über mehrere Kreuzungen hinweg, der die größten Anforderungen hat, eine grüne Welle bekommt. Und zwar immer dann, wenn es erforderlich ist.
Nun nützt es ja nichts, eine Ampel, das haben Sie eben ja schon gesagt, eine Ampel damit auszustatten. Wie weit muss denn der Kreis gezogen werden? Muss ich da 100 Kilometer das in das System einbeziehen oder reicht da ein Kilometer? Also am besten wäre es ja, wenn der ganze Verkehr irgendwie beeinflusst werden könnte.
Naja, also der ganze Verkehr, das wäre ein sehr komplexes System. Und eine ganz wesentliche Idee bei der Gestaltung dieser anpassungsfähigen Systeme ist, dass man über lokale Steuerung, das heißt über Steuerungen oder über Systeme, die mit ihrer lokalen Nachbarschaft kommunizieren, in der Lage ist, ein Verhalten zu bekommen, ein globales Verhalten des Gesamtsystems, das insgesamt akzeptabel ist und die Anforderungen erfüllt, die wir an das Gesamtsystem haben. Das heißt, die Entwicklung einer zentralen Steuerung wäre viel zu komplex. Wenn Sie den gesamten Verkehr steuern wollten, müssten Sie ja den aktuellen Verkehrsfluss von allen Kreuzungen an einem Ort zusammenführen und darauf reagieren. Das geht alleine aufgrund der Datenmenge, aber auch aus Zeitgründen nicht. Sie können nicht ordnungsgemäß reagieren darauf. Das funktioniert nur, wenn man lokal Regeln hat, die dafür sorgen, dass die Systeme sich vernünftig anpassen. Das gibt nicht immer das Optimum. Also es ist so, wenn Sie zentral alle Informationen zur Verfügung hätten, könnten Sie theoretisch die optimale Lösung entwickeln. Aber die Datenmenge ist viel zu groß, Sie können nicht rechtzeitig reagieren und wir sind schon voll zufrieden, wenn die Lösungen, die rauskommen, gut genug sind, um unsere Wünsche zu erfüllen.
Wie viel künstliche Intelligenz gehört denn dazu? Und wenn man da von selbstorganisierenden Systemen redet, da ist auch so ein bisschen Biologie im Hintergrund. Denn die Natur macht uns das ja vor, wie sie selbst adaptive Systeme macht, selbstorganisierende Systeme macht. Wie viel Biologie ist jetzt plötzlich bei der Software dabei?
Also direkt ist Biologie nicht dabei, aber es ist schon so, dass wir gewisse Vorgehensweisen oder Abläufe, die wir in der Natur beobachten, in sinnvoller Art und Weise übertragen auf die Gestaltung technischer Systeme, zum Beispiel bei Lernverfahren oder bei Planungsverfahren setzt man zum Beispiel die Ameisenalgorithmen ein. Das ist ein Beispiel, das schon sehr oft in der Öffentlichkeit erwähnt wurde, wo man einfach ausnutzt, die Vorgehensweise der Ameisen bei der Orientierung in unbekanntem Gelände einfach Duftstoffe zu verteilen auf den Wegen, die sie gehen. Und diese Duftstoffe werden dann von den nachfolgenden Ameisen verwendet, um halt mit der größeren Wahrscheinlichkeit dorthin zu gehen, wo es gut duftet, das heißt, wo schon vorher jemand gewesen ist. Und wenn jetzt viele dort in dieser Art und Weise, also viele Ameisen in diesem Fall, hin und her laufen, dann verstärken sich zum Beispiel die kürzesten Wege, und dadurch ist ein Insekten- oder ein Ameisenstaat in der Lage, zum Beispiel kürzeste Wege zu finden, wozu die einzelne Ameise nie in der Lage wäre. Aber der Staat insgesamt kann es aufgrund dieser einfachen Regeln.
Sind wir denn so weit, dass wir sowas umsetzen können in Software und in Hardware?
Das machen wir ja. Also diese naturinspirierten Verfahren wie evolutionäre Algorithmen oder Ameisenalgorithmen, die werden eingesetzt in technischen Systemen, werden also auch zur Optimierung eingesetzt, um einfach die Lösungsqualität bei schwierigen Problemen zu verbessern. Das ist inzwischen Stand der Technik.
Können Sie da ein bisschen was charakterisieren? Was ist für Sie neu gewesen dabei?
Ja, es gibt halt an vielen Stellen in der Welt Wissenschaftler, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, sich mit den gleichen Problemen beschäftigen. Ich habe zum Beispiel den Hausi Müller aus Kanada von der University of Victoria kennengelernt, der im Bereich Autonomic Computing sehr engagiert ist und dort Forschung betreibt im Verbund mit IBM. Und Autonomic Computing, da geht es darum, dass man nachdem also auch biologisches Vorbild verwendet, nämlich das menschliche Nervensystem auf Englisch Autonomic System als Beispiel nimmt für ein System, das in der Lage ist, selbsttätig alle Körperfunktionen zu steuern. Wir können aber, wenn wir das wollen, durchaus die Funktionen auch beeinflussen. Wir können also durchaus dort eingreifen und es etwas verändern, aber im Prinzip, wenn wir nicht darauf achten, werden alle diese lebenswichtigen Funktionen automatisch erfüllt. Und das ist also auch ein wichtiges Paradigma oder ein wichtiges Prinzip, das heutzutage untersucht wird, das Autonomic Computing. Und da ist er eben einer der Fachleute und hat aus seiner Sicht, aus seiner Erfahrung berichtet und halt gezeigt, wie er solche adaptiven Systeme konstruiert. Ein anderes Beispiel war jemand, der mit der NASA gearbeitet hat und dort zum Beispiel Steuerungssysteme für Flugzeuge entwickelt hat. Und da war das wesentliche Problem, es kann sein, dass ein unvorhergesehenes Ereignis eintritt, zum Beispiel, dass ein Teil einer Tragfläche abbricht. Dann ist die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass dann das Steuerungssystem oder dieses intelligente Steuerungssystem so gestaltet wird, dass es selbsttätig die richtigen Flugmanöver einleitet, um trotz dieser Störung in dem Flugverhalten das Flugzeug noch sicher zu landen. So etwas ist möglich. Dazu braucht man Verfahren der künstlichen Intelligenz, die man dort auch einsetzt, also Lernfahren, dann neuronale Netze kann man dort einsetzen, aber auch andere Verfahren. Und er hat halt aus diesem Projekt berichtet, was dort für Verfahren eingesetzt wurden.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine neue Wissenschaft, die uns Menschen hoffentlich helfen kann. Danke.
Ja, ich danke auch für das Gespräch.
Wolfgang, ist dir das auch schon mal passiert? Du hast aus dem Radio in deinem Auto die Nachricht bekommen, da und da ist Stau, und fährst darauf zu und überlegst, ob du von der Autobahn runterfährst oder irgendwie, und kommst näher und näher und näher, weil es ist gar kein Stau?
Ja klar, ich bin schon mit 120 durch den Stau gefahren.
Durch einen angesagten.
Ja klar, passiert immer wieder.
Und umgekehrt natürlich ganz genauso, dass man einen Stau noch gar nicht gemeldet bekommen hat und plötzlich steht man da und es geht gar nichts mehr.
Das passiert auch bei dem heutigen TMC noch, beim Navigationssystem. Ist mir schon letztens mir was ganz, ganz Tolles passiert. Da fuhr ich Richtung Garmisch und da hat er mir erzählt, da wäre ein Stau und hat mich rausgeschickt, da vor Würzburg. Und ich fuhr vor Würzburg raus, Richtung Ulm runter. Und plötzlich an der nächsten Ausfahrt hat er mich wieder rausgeschickt und hat mich auf die Bundesstraße geschickt. Und da kam ich eine Abfahrt hinterher, wieder auf die Autobahn drauf, wie vorher mit Stau war. Und da war das Auto, was hinter mir war, war wieder hinter mir. Mhm. Also ich bin da so 5 Kilometer gefahren, für nichts und wieder nichts. Ja. Das hat das System gemacht mit mir.
Unterhaltungsprogramm, war ja, abwechslungsreicher.
Ja. Ich habe viel gesehen, ja. Das ist schöne Landschaft
und so. Ja. Dann beschwer dich nicht. Ja, aber das ist eigentlich systembedingt. Erstmal muss ja ein Stau entstehen, bevor man ihn erkennen kann. Dann muss er gemeldet werden und dann läuft er weiter und entscheidet irgendjemand, dass man das nun an den Rundfunk weitergibt. Und dann erzählt dann jemand bei der nächsten Gelegenheit, dass dort und dort ein Stau ist.
So, ja, ganz so ist es ja nicht mehr, dass man darauf warten muss. Also das TMC-System im Navigationssystem ist ja da doch schon ein bisschen schneller und wartet nicht darauf, dass da was gesprochen wird.
Ja, das ist schon etwas schneller, aber die Wege sind immer noch ziemlich lang. Dann waren wir ja mal TMC Plus angesagt. So, und da ist aber nichts draus geworden.
Das TMC Plus, das sollte zurückgreifen auf diese komischen Dinge, die an den Autobahnbrücken da hängen, wo manche denken, ah, das ist schon wieder eine Kamera, schon wieder eine Kamera. Das sind also zum Teil Radarsensoren, die schauen nach, wie schnell ist der Verkehr, sind da LKWs, viele LKWs dabei, viele PKWs dabei, können die erkennen an der Länge und die melden das dann einem Zentralrechner nach Braunschweig. Und so weiß man dann, Telekom und Vodafone, die betreiben das zusammen, weiß man dann relativ genau Bescheid, wie in Deutschland, ja, wie der Verkehr aussieht.
So, jetzt hat TomTom, der Hersteller von diesem mobilen Navigationssystem, etwas ganz Neues angekündigt. Und ich wollte ja eigentlich auch einen Beitrag mit denen da vorbereiten. Und die haben auch zugesagt und haben gesagt, ja, schick mir erstmal deine Fragen. Das ist eine Unsitte, die immer mehr um sich greift.
Amerikanisch.
Dann habe ich ihnen die Fragen geschickt und dann wurde dann auch freundlich zurückgerufen und die Dame, die hat auch gesagt, sie könnte alle Fragen aus dem Stegreif beantworten. Wir haben es dann probiert, aber naja, es war nur eine Ansage.
Er fragt doch mich jetzt.
Und ganz, ganz kurzfristig hat man dann gesagt, nee, dann hat man erstmal gesagt, aber wir können nur über Holland sprechen. In Deutschland kommt es ja erst noch. Ich habe gesagt, aber GSM ist doch genauso in Deutschland wie in Holland. Nein, wir können nur. So, und heute Morgen wurde es dann ganz kurzfristig abgesagt. Aber wir haben eben gehört, Sie zu Hause und ich hier, Wolfgang Back hat gesagt, frag mich doch. Also, es gibt ja nun die Möglichkeit, und wir wissen das ja von den Providern und von unseren sogenannten Datenschützern, also diese Datenbewahrer, dass unsere Position, mit der wir uns, wo wir uns befinden, mit unserem Mobiltelefon, dass die mit aufgezeichnet wird. Das heißt also, man muss ja vom System her sowieso wissen, wo ist denn dieses Mobiltelefon, sonst kann man einen Ruf gar nicht durchstellen, gar nicht routen. Und die andere Seite ist natürlich auch, wir müssen ja wissen, welche Entfernung das ist, da gibt es Verzögerungszeiten, die müssen eingestellt werden und so weiter. So, und diese Daten, die als Bewegungsmuster mit aufgezeichnet werden und über die Vorratsdatenspeicher auch weiter verwertet werden.
Ah, Aha, es hieß doch, nein, die Vorratsdatenspeicher, die dürfen gar nicht für was anderes verwandt werden. Aber das ist ja jetzt die erste Anwendung.
Naja, das sind ja keine Vorratsdaten. Die sind ja noch nicht im Vorrat, sondern die werden ja zwischendurch jetzt erstmal verwendet.
Aber hat denn Vodafone von mir die Genehmigung?
Nein, absolut nicht. Von keinem. Und keiner weiß das ja. Was man machen will, die Idee ist ja gut.
Ja.
Man guckt sich einfach an, da ist einer mit dem Mobiltelefon und jetzt knuddelt es sich auf der Autobahn und plötzlich fangen alle an zu telefonieren und sagen, Mama, nimm das Essen vom Feuer, es dauert länger, oder Herr Geschäftsfreund, ich komme ein bisschen später oder was auch immer. Und diese Aktivitäten, und wenn man dann merkt, Autobahn kann man ungefähr zuordnen, so auf ein paar 10 Meter genau, dann weiß irgendeine Software, kann das auswerten, kann sagen, da ist ein Stau. Die stehen alle auf der Autobahn, nicht weil sie sich unterhalten wollen, weil sie sich zufällig getroffen haben, sondern weil es nicht weitergeht. Und diese Daten werden dann anonymisiert. Man sagte mir, mit Zufallszahlen in irgendeiner Art vermischt, aber da gab es nichts Genaueres drüber. Und werden dann weiter aufbereitet und von dort aus dann wieder zurückgesendet in das Navigationssystem. Und dann sagt das, da ist ein Stau. Eine super Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut, diese Sache.
Die Idee war ja schon früher geboren. Ich weiß noch, wie wir da bei den Brücken da auf der Bonner Autobahn.
Ja.
Da hat man mir schon erzählt, dass man natürlich aus diesen Antennensignalen einiges herausnehmen kann und dass man eigentlich die Brücken gar nicht bauen müsste, weil man weiß ja, wo die Autos fahren durch das Handy.
Ja.
Indem man die Antennendaten abfragen kann.
Ja.
Und damit hat man dann schon ein Bild.
Ja. So, nun ist es ja so, so ganz so einfach ist das nicht. Und vielleicht hat man da auch kalte Füße gekriegt aufgrund meiner Fragen, weil wenn man das mal testet, und mein Sohn hat es mal getestet, dann ist es so, dass bei der Telekom früher alle 30 Sekunden das Mobiltelefon gesagt hat, huhu, hier bin ich. Und mittlerweile alle Stunden, bei Vodafone auch alle Stunden, bei E-Plus haben wir nur alle 24 Stunden diese Aktivität festgestellt. Sonst melden die sich gar nicht. Nur wenn man telefoniert, weiß das Teil das. Oder es wird ein Ruf ausgesandt, weil jemand mich anrufen will und dann meldet sich das Telefon auch und sagt, ich bin hier.
Also dann müssen die das jetzt umbauen. Die müssen sich ja öfter melden, würde ich sagen.
Nein, die gehen einfach davon aus, dass bei einem Stau mehr telefoniert wird und dass man feststellen kann, dass die Telefonierenden sich im Moment nicht bewegen. Und das wird herangezogen.
Aber normalerweise, wenn du auf dem Land stehen bleibst, im Stau, dann hast du gar keine Chance zu telefonieren, weil die Frequenzen alle besetzt sind, weil jeder telefonieren will. Und dann können die denn daran?
Naja, wenn die alle besetzt sind, dann telefonieren ja viele, sonst wären sie ja nicht besetzt. Also das passt irgendwo schon. Ja, was mich eigentlich nur stört, dieser Dienst ist in Holland eingeführt worden und er wird kostenpflichtig. Das wird also ein Abo geben und für 12 Monate und wird danach erneut verlängert und das schlägt im Moment aber wohl mit 9,95 € pro Monat zu Buche. Auch wenn es gut ist, aber meine Daten, meine Bewegungsdaten, nimmt jemand ohne meine Erlaubnis, verwurstelt die mit anderen Bewegungsdaten und schickt sie dann wieder zurück und verkauft die. Das finde ich also schon ein bisschen merkwürdig. Also damit ist
ohne Genehmigung.
Ja, damit ist meine nächste Vodafone-Karte eigentlich schon in weite Ferne gerückt. Denn ich bin nicht der Meinung, dass man so etwas in dieser Art und Weise machen sollte und machen dürfte. Es muss sicherlich irgendwo ein Hinweis passieren, dass man sagt, pass auf Kinder, wenn du daran teilnimmst und dann will ich aber als Teilnehmer da auch nicht noch Geld dafür bezahlen, denn dann diese Daten fallen ja letztendlich quasi für lau an. Und wenn ich mir überlege, 9,95 € im Monat, wenn da einige 10.000 mitmachen, das ist natürlich eine Maschine zum Gelddrucken.
Ja, man sucht natürlich zu, wie man etwas vermarkten kann, was man einmal hat. Aber wie gesagt, diese Ideen, die sind ja gar nicht so neu, nur jetzt sind sie umsetzbar. Aber du wolltest mir doch Fragen stellen.
Ich könnte ja zum Beispiel fragen, darf Vodafone diese Daten einfach so herausgeben?
Das hast du eben selbst beantwortet.
Wie aktuell sind die Verkehrshinweise, welche aufgrund der Bewegungsmuster von Mobilfunkteilnehmern gewonnen werden?
Die sind relativ aktuell.
Wie oft werden die Positionen der Mobilfunkgeräte bestimmt? Gar nicht, weil die müssen sich selbst melden,
sonst kommt sie nicht.
Werden alle Mobilfunkgerätepositionen im Netz ausgewertet?
Nein.
Das heißt,
oder doch?
Ja, alle wenn du mit deinem Hund spazieren gehst durch den Wald, woher soll denn die Software wissen, dass du nicht auf der Autobahn bist oder so? Das heißt also auch von Fußgängern, von Radfahrern, von Sportlern oder so.
Ja.
Merke ich etwas davon, dass die Position meines Gerätes bestimmt wird?
Es tut nicht weh.
Nein, du merkst letztendlich überhaupt nichts, sondern ja. Wenn dich dein Telefon zügig meldet, dann wird es einfach so genommen. Also, du wolltest die Fragen davon mir haben. Muss ich mich zur Teilnahme an diesem Verfahren anmelden? Was kostet? Das haben wir beantwortet. Kann jeder daran teilnehmen oder gibt es Einschränkungen?
Muss jeder daran teilnehmen.
Ja, wird ja, ja gar nicht gefragt, sondern geschwungen. Ja, und dann noch so ein paar Sachen. Können ältere Geräte um- oder nachgerüstet werden?
Wahrscheinlich nein.
Navigationsgeräte? Nein, natürlich nicht. Man muss neue Geräte kaufen.
Ja, wunderbar.
Die kosten dann 400-500 Euro. Problem ist natürlich, Navigationsgeräte sind mittlerweile für unter 100 Euro zu bekommen. Und ich habe mich mal umgehört, teilweise noch nicht einmal schlechte, sondern das sind einfach Überproduktionen. Die müssen abgebaut werden, damit man neue Sachen auf den Markt bringen kann. So, und jetzt muss man neue nutzen. Generieren,
ja, genau.
Damit die Leute auch neue Geräte kaufen. Also eine gute Idee, die leider nur für uns zu hohen Kosten, muss ich schon sagen, umgesetzt werden kann. Die Navigation, die bisher für uns kostenlos war, wird plötzlich teuer.
Wie alles auf dieser Welt. Die mobile Kommunikation fand ja damals beim B-Netz statt. Das konnte im Grunde genommen jeder mithören, der da Lust hatte und ein Apparat dazu hatte. Und dann kam ja das...
Das war bei 150 Megahertz.
Ja, ja. Und dann kam ja das C-Netz und das C-Netz hat was ganz Raffiniertes gehabt. Es hat die Sprache verschleiert. Und das konnte im Grunde auch jeder mithören, der es ein bisschen Mühe gegeben hat. Und dann kam das D-Netz. Und da hieß es, jetzt ist es vorbei, Hobbyisten. Jetzt hört ihr nichts mehr, jetzt versteht ihr nichts mehr. Das Ganze ist fürchterlich schlimm, GSM-mäßig verschlüsselt. Und jetzt hört man was anderes, Wolfgang.
GSM ist geknackt? GSM ist geknackt. Es gibt da eine Gruppe, die A5 Cracking Projects. Und die entwickeln so eine Open-Source-Software dafür. Und man kann mit einer ganz geringen Hochfrequenzaufwand jetzt das GSM-System abhören und entschlüsseln. Diese Verschlüsselungsverfahren waren ja lang genug ziemlich geheim gehalten worden, diesen Algorithmen. Aber es gibt mittlerweile auch die technischen Daten davon, wie es aussieht, wie es funktioniert. Mit den ganzen Zeitdiagrammen, die sind alle verfügbar. Und dieses A5.0, das war ja nicht verschlüsselt, aber A5.1, A5.2, das, was wir heute haben, das kann man jetzt entschlüsseln. Man braucht unheimlich große Tabellen dafür, weil rechnen in Echtzeit kann man es nicht. Man kann es also nur über sogenannte Rainbow-Tabellen abarbeiten. Die sind im Moment immer noch im Terabyte-Bereich. Man denkt aber, dass man das bald herunterbrechen kann, weil man bestimmte Dinge auch dann irgendwann mit mehr Erfahrung rechnen könnte.
Was heißt das denn jetzt im Terabyte-Bereich? Ich muss also alles aufzeichnen und gehe danach erst daran, das zu entschlüsseln.
Ja, im Moment ja.
Noch keine Online-Entschlüsselung?
Im Moment noch nicht, aber das ist der nächste Schritt, der jetzt schon im ersten Vierteljahr kommen soll, dass man quasi mit einem schnellen Rechner auch online direkt live entschlüsseln kann, direkt mithören kann.
Also dürfen darf man das ja nicht.
Das ist ganz klar, da ist gar keine
Frage.
Warum
macht diese Gruppe das?
Einfach um zu zeigen, dass so etwas geht, dass es machbar ist, dass es möglich ist. Es ist wie immer so ein Ansporn dahinter. Jeder Cracker, der möchte nun irgendetwas zeigen.
Also braucht die Polizei noch nicht mal den Richter zu fragen jetzt.
Ja, das haben sie ja bisher auch nicht gemacht. Also die Imsai-Catcher, die ja eigentlich nur so eine Man-in-the-Middle-Geschichte waren, die haben sich da reingemogelt, haben getan, sie seien in der Feststation und es konnte keiner in der Zelle mehr telefonieren, noch nicht mal einen Notruf absetzen. Diese teuren Geräte, die sind eigentlich überflüssig, das ist vorbei.
Wird aber rot und schwarz jammern.
Naja gut, wie moralisch das war, so etwas zur Verfügung zu stellen und dann konnte jeder, der so ein Gerät hatte, mithören, aber es durfte ja nur irgendein staatlich Bediensteter haben. Ja, das ist die Frage. Man muss aber nur mal sehen, was jetzt hier für eine wirkliche Leistung dahinter steckt. Normalerweise würde das, wenn man mit einem Brute-Force-Angriff, also mit den dümmsten Möglichkeiten, alle Möglichkeiten durchzuprobieren, da heranginge, dann würde es sicherlich einige Hunderttausend bis Millionen Jahre dauern, bis man diesen Schlüssel geknackt hätte. So, mittlerweile kann man das also innerhalb von einigen Minuten knacken und darstellen. Und man schätzt, dass man bis Mitte des nächsten Jahres durchaus in der Lage ist, so etwas flüssig mitzuschneiden. Ob es schön ist, das ist die ganz andere Frage. Aber diese Projekte, diese Arbeiten, die gibt es ja schon seit längerer Zeit. Vielleicht sind die Namen Kasumi oder 3GPP8 bekannt. Das sind also ebenfalls Ansätze, um so etwas zu entschlüsseln. Ganz klar muss man noch eins sagen. Wer ein UMTS-Telefon hat, ist echt im Vorteil. Denn das ist A53, das ist noch nicht entschlüsselt, das ist noch nicht geknackt. Und da wird es wahrscheinlich auch noch einige Jahre dauern, in der Hoffnung, dass es dann wieder etwas Besseres gibt, was auch dann nicht mehr knackbar ist.
Hoffentlich gibt es dann den CC2 noch. Ihn gibt es jetzt ja noch und bewährt sich dadurch, dass er am Schluss jeder Sendung die Daumen hochhebt und dass er sagt, Zicke-Zacke.
Nein, erstmal sagt man Ebüb, Herr Back.
Ebüb, Zicke-Zacke, Ticke-Tacke, Toi-Toi-Toi.
Und jetzt?
Das war doch was Neues dabei. Das Toi-Toi-Toi. Tschüss.
Der ist so kreativ, der Mann.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.